Hast du schon mal ein Werkzeug benutzt und erst am Ende, als du fertig warst mit deiner Arbeit, festgestellt, was man mit diesem Werkzeug eigentlich hätte alles noch Tolles machen können? Mit Werkzeug meine ich jetzt nicht nur unbedingt Hammer und Zange, sondern jede Art von Hilfe, die wir in unserem Leben benutzen. Und vor allen Dingen, wenn diese Hilfen oder diese Werkzeuge viele, viele Funktionen haben, dann ist es oft die Hürde sehr groß, wirklich alles kennenzulernen und das wirklich gut zu nutzen. Paradebeispiel dafür sind oft Computerprogramme und Anwendungen, vor allen Dingen auch in Betrieben in der Arbeitswelt. Ja, wie viele Millionen von Euros wurden schon investiert in richtig tolle Software und am Ende haben die Mitarbeiter vielleicht gerade mal 1% davon wirklich benutzt. Und eigentlich sollte diese Software helfen, den Mitarbeitern das Leben und die Arbeit leichter zu machen und auch das Ziel des Betriebes zu erreichen. Aber wenn wenig benutzt wird, ist der Nutzen auch nicht sehr groß. Und vielen Christen und vielleicht auch dir geht es oft in ihrem geistlichen Leben sehr ähnlich. Ja, wir wissen zwar die Werkzeuge, die Gott uns gegeben hat, um im geistlichen Leben zu leben, zum Beispiel Bibel lesen oder Gebet oder Gemeinschaft. Wir kennen diese Werkzeuge, aber oft stoßen wir uns dennoch in unserem Leben oft an. Wir erleben Schwierigkeiten, ja, wir erleben Nöte, wir erleben Ängste und wir können sie manchmal oder haben sehr große Schwierigkeiten, diese Ängste und diese Nöte zu überwinden. Und dann bekommt uns manchmal diese schleichende Frage, ist das wirklich so geplant? Muss das so sein? Ist das, wie sich Gott mein geistliches Leben vorstellt? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir? Sollte mein Leben im Glauben nicht anders aussehen? Und ich bin mir sicher, dass die Empfänger des Briefes, des zweiten Petrusbriefes, zu dem ihr schon mal aufschlagen könnt, dass es denen wahrscheinlich ähnlich ging. Seit sie zum Glauben gekommen sind, haben sie nichts als Schwierigkeiten gehabt. Die Juden haben sie angefeindet, weil sie scheinbar das Gesetz Mose aufheben würden oder verändern würden. Von den Römern werden sie angegriffen und verfolgt, weil sie einfache Sündenböcke waren. Und sie waren ein einfaches Ziel. Und jetzt schreibt Petrus hier diesen Brief, und wir haben von der Einleitungspredigt von Thomas schon gehört, dass jetzt Irrlehrer in diese Gemeinde kommen und auch aus der Mitte hervorkommen und diese Gemeinden bedrohen. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass die Empfänger und vielleicht auch ihr euch manchmal denkt, muss das wirklich so sein? Ist das das, was Gott sich in meinem Leben vorstellt? Und ein großes Problem, was wir auch als Menschen haben, was es uns manchmal schwierig macht, Probleme gut zu lösen, ist, dass wir vieles, was wir eigentlich wissen sollten, vergessen, oder? Ich meine, wie schnell vergessen wir auch kostbare Wahrheiten, die wir sonntags hören? Wenn ich euch jetzt vielleicht frage, was die Punkte von letzter Woche waren oder was die Kernaussage von dem war, was gepredigt wurde, wird es vielleicht auch schon schwer und wir fangen an zu grübeln. Aber gerade im geistlichen Leben ist es wichtig, Dinge zu kennen und zu wissen. Und wir kennen es auch in unserem praktischen Leben. Wenn wir Dinge vergessen, wichtige Fakten vergessen, tun wir manchmal auch die Dinge, die wir tun sollen, falsch oder nicht richtig. Erinnert euch zum Beispiel an eure Brandschutzübung auf der Arbeit. Ja, ein beliebter Termin, der jedes Jahr oder alle 2 Jahre im Haus steht. Und diese Brandschutzübung ist aber wichtig. Denn wenn es brennt, ist es wichtig, dieses Wissen, was jetzt wirklich getan werden muss und was vielleicht schlecht ist zu tun, das Wissen parat zu haben. Wenn der Ernstfall kommt, ja, wenn es brennt, wie müssen wir dann richtig reagieren? Und wir haben diese Übung alle oder in einem wiederholten Abstand, weil wir einfach diese Sachen vergessen. Und auch im Glaubensleben gibt es doch einiges, was wir immer wieder vergessen, oder? Die Wahrheiten des Evangeliums. Zum Beispiel daran denken, wenn du mit deiner Frau oder mit deinen Geschwistern oder mit deinen Kindern umgehst, dass du manchmal die, oder sehr oft, ich zumindest, auch die Wahrheiten des Evangeliums verdränge oder vergesse und dann nicht das tue, was Gott eigentlich von mir erwartet als Ehemann und Vater. Oder wenn wir mit unseren Geschwistern in der Gemeinde einen Konflikt haben und den nicht so richtig lösen können oder der Knoten einfach nicht so richtig aufgehen will und wir dann auch die Wahrheiten des Evangeliums vergessen, wie wir richtig leben sollen. Und wenn ich das Evangelium vergesse, wenn ich wichtige Wahrheiten aus der Bibel vergesse, dann fällt es mir sehr schwer oder es ist unmöglich, auch zu Gottes Ehre zu leben. Und darum brauchen wir Erinnerungen. Wir müssen an diese Wahrheiten erinnert werden. Damit auch, wenn es mal brennt, wir das Richtige tun können und fest stehen können in den Wahrheiten Gottes. Wir müssen erinnert werden. Und wir müssen auch an diese Werkzeuge erinnert werden, die Gott uns gibt und wie wir diese Werkzeuge einsetzen sollen. Und so erinnert Petrus auch seinen Empfänger nun in diesem zweiten Brief an eine Reihe von Dingen, durch die wir jetzt durchgehen werden in dieser Serie, die euch individuell, aber uns auch als Gemeinde helfen sollen, auch in schwierigen Zeiten richtig zu wandeln, gottesfürchtig zu leben. Erinnerungen, die uns helfen, das letztendliche Ziel unseres Glaubens zu erreichen. Und was ist dieses letztendliche Ziel? Auch Petrus sagt das schon hier. Wenn ihr mit mir reinschauen wollt, dann das erste Kapitel. Schaut kurz runter zu Vers 11. Dort heißt es, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ja, das ist unser Ziel. Das ist, wo wir hinwollen. Und der Weg dahin, es soll auch gut beschritten werden. Und so wollen wir uns heute unter dem Titel Erinnere dich an Gottes Geschenke anschauen, was Petrus hier uns mitgeben möchte. Woran er uns erinnern möchte, damit wir das Ziel erreichen und damit wir das Ziel auch zu Gottes Ehre erreichen. Und wir wollen uns diesen ersten Abschnitt anschauen. Der erste Gedankenabschnitt, vielleicht seht ihr das in euren Bibeln auch mit den Passagen, geht eigentlich von Vers 1 oder Vers 3 bis Vers 11. Aber wir werden uns heute nur Verse 3 oder 1 bis 4 näher anschauen. Und wir wollen schauen, was Gott uns denn gibt und was er uns schenkt. Um ein Geschenk, was er uns geben möchte, um auch in Schwierigkeiten und Nöten zu bestehen. Geschenke, die uns helfen, auch sicher ans Ziel zu kommen. Und er gibt uns damit auch eine Grundlage heute für unser geistliches Leben. Was brauchen wir? Was hat Gott dir heute Morgen zur Verfügung gestellt, um gottesfürchtig und gottwohlgefällig zu leben? Lass uns zusammen diese Verse 1 bis 4 mal zusammen lesen. Da heißt es also, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also Petrus fängt hier an in diesem Brief und geht direkt an das Fundament, geht direkt an das, worauf sich unser geistliches Leben baut. Er geht direkt an den Glauben. Und zunächst werden wir uns den Versen 1 und 2 widmen, uns hier ein Geschenk anschauen, was Gott uns gibt. Und danach im zweiten Punkt dann die Verse 3 und 4. Und ihr werdet auch merken, dass diese Geschenke, die Gott uns gibt, immer mit einer Erwartung verknüpft sind. Es ist nicht einfach nur, dass Gott dieses Geschenk gibt und dann haben wir es und alles ist gut. Sondern Gott erwartet etwas von uns, wenn er uns diese Dinge gibt und wenn er uns diese Dinge schenkt. Und das werden wir auch uns noch genau ansehen. Jedes dieser Geschenke fordert eine Reaktion von dir und fordert dich auf, aktiv zu werden. Und diese Erwartungen habe ich in zwei Punkten zusammengefasst. Erstens, wachse im Glauben. Wachse im Glauben. Das sind die Verse 1 und 2 und danach lebe in seinen Verheißungen. Das sind dann die Verse 3 bis 4. Lasst uns also zuerst anschauen, was Gott uns in den ersten beiden Versen gibt und was er von uns erwartet, was wir tun sollen. Lasst uns also nochmal anfangen mit Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Hier werde ich jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren, weil Thomas das schon hervorragend eingeleitet hat. Aber lass uns noch mal kurz schauen, wie Petrus sich hier vorstellt. Ja, Simon Petrus, diese beiden Namen. Der Simon, der alte Simon, der aufbrausende Simon, der viel versagt hat, Simon. Und Petrus gleichzeitig der Felsen, auf dem die Wahrheit oder die Gemeinde gebaut werden soll. Und wir sehen auch, er stellt sich vor als Knecht und als Apostel Jesu Christi. Also wir haben immer diese Waagschale, mit der sich Petrus jetzt hier vorstellt. Einmal als Simon Petrus und auch als Knecht und als Apostel Jesu Christi. Und so wie wir auch alle Knechte Jesu Christi sein sollen und Jesus uns völlig hingeben sollen, werden wir dennoch niemals ein Apostel werden, wie Petrus es war. Diese Zeit ist vorbei und diese Gabe war nur für diesen kurzen Moment der Gemeinde gegeben. Aber dennoch stellt er sich hier vor als eine Person, die Autorität hat in der Gemeinde und im Glauben. Und er war auch jemand, und wir sehen das auch gerade in unserer Reihe durch die Apostelgeschichte, der unglaubliche Dinge des Glaubens bewältigen konnte und erfüllen konnte. Und dann sagt Petrus, also dieser Apostel jetzt, Folgendes. Denen, also jetzt geht's um die Empfänger, denen, und er sagt nicht wie im ersten Petrusbrief, die in der Zerstreuung waren, sondern denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Ja, und diese Worte, die müssen wir ein bisschen einsacken lassen. Denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Also was sagt er? Zunächst sagt er, dass wir den Glauben empfangen haben. Und das ist dieses erste Geschenk, was Gott uns gibt. In dieser Predigt soll es nicht um Auserwählung gehen, aber dieses Verb hier empfangen zeigt uns doch schon, dass Gott derjenige ist, der es initiiert und dass Gott derjenige ist, der uns diese Gabe des Glaubens zukommen lässt. Aber Petrus belässt es nicht dabei zu sagen, Gott hat euch Glauben geschenkt, sondern er definiert diesen Glauben noch etwas näher, was auch sehr interessant wird. Zunächst sagt er, dass dieser Glaube, ja, dass er kostbar ist. Wir haben einen gleich kostbaren Glauben empfangen. Und inwiefern ist dieser Glaube kostbar? Warum ist es ein kostbarer Glaube, den wir haben? Schaut mal noch ein bisschen weiter. Er sagt, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Unser Glaube baut auf der Gerechtigkeit Christi. Und deswegen ist es ein so unglaublich kostbarer Glaube, den wir alle teilen. Und den die Christen in der Zerstreuung und den wir und den auch Petrus empfangen hat. Und jeder, der im Glauben ist, hat diesen gleichen Glauben, den auch schon Petrus und den auch schon Paulus und den die anderen Apostel und den jeder Gläubige in der Kirchengeschichte empfangen hat. Wir alle teilen diesen gleichen Glauben. Und wir stehen vor dem Kreuz alle auf ebenem Grund. Ja, es gibt keinen, der in dieser Hinsicht größer ist, keinen, der irgendwie niedriger steht, sondern wir alle stehen gleich mit diesem gleich kostbaren Glauben auf der Gerechtigkeit Christi vor dem Kreuz. Wir alle tragen die gleichen reinen Gewänder, diese perfekten Gewänder, die Jesus uns gegeben hat. Und auch das sollte uns stets in Anbetung und auch in Erstaunen führen, dass wir das tragen dürfen. Und wenn Petrus jetzt hier so betont, ja, dass wir, also er betont es ja zweimal, sagt, wir haben gleich kostbaren und mit uns habt ihr diesen Glauben empfangen. Was will er damit sagen? Also einerseits könntet ihr vielleicht jetzt so reagieren und sagen, ja genau, und ihr seid nicht besser als wir. Und das ist auch ein bisschen der Punkt, worauf er hinaus will. Ja, niemand ist besser im Bezug des Glaubens als der andere. Aber, und hier kommt die Erwartung, die Gott auch an dich hat oder die er auch an dich stellt. Das bedeutet auch, dass in dir der gleiche Glaube lebt und wirkt und wächst, wie in Petrus und wie in Paulus und wie in Christian und in den anderen Ältesten. Und das heißt eben auch, dass auch ihr dazu in der Lage seid und Gott gibt euch diese gleiche Gabe, um genau so zu leben und zu wandeln wie Petrus. Denn was Petrus uns hier in diesem Brief gibt an Anforderungen oder an Erwartungen, ist ziemlich hoch. Und vielleicht sagt der eine von euch, ja, das bist vielleicht du, ja, das ist vielleicht Petrus. Und wie ich werde das niemals schaffen. Ich kann niemals gegen die Sünde so bestehen, wie Petrus es hier sagt. Aber Petrus macht diesen Punkt ganz deutlich und sagt, jeder von euch hat diesen Glauben empfangen. Und jeder von euch steht mit uns auf der gleichen Stufe vor dem Kreuz. Und so sagt zum Beispiel auch Paulus einmal im Römerbrief, als er an diese Christen schreibt, dass er sich freut, dahin zu kommen, weil er dann mitgetröstet wird unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Auch Paulus ist ermutigt von dem Glauben der Christen, die dort in der Gemeinde waren. Und so sind auch wir, jeder hier, und sollen unseren Glauben auch nutzen in der Gemeinde, um einander zu ermutigen, um einander zu ermahnen. Und keiner von euch kann sich wegducken und sagen, diesen Glauben, den habe ich nicht. Jeder von uns hat diesen Glauben bekommen, wenn wir in Christus sind und sollen ihn auch einsetzen. Lass uns noch eine letzte Qualifikation dieses Glaubens anschauen. Dieser Glaube ist nicht nur kostbar, er ist nicht nur gleich, sondern er ist auch wachsend. Ja, Vers 2, da heißt es, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Retters Jesus Christus, unseres Herrn. Ja, Gnade und Friede sollen immer mehr und mehr reichlicher in euch zuteil werden. Und Gnade und Friede sind eben Segnungen dieses Glaubens. Aber in was, worin wächst denn dieser Glaube? Was ist denn das Beet, worin dieser Glaube gut wächst? Schaut in den Text, da heißt es, durch oder zuteil in der Erkenntnis Gottes. Und das Wort könnt ihr euch einmal anstreichen. Das Wort ist ein wichtiges Wort für den Rest des Briefes, was in der einen oder anderen Form sehr oft vorkommt. Wachstum im Glauben, also ihr kommt im Glauben voran und ihr könnt wachsen in den Segnungen, wenn ihr Gott mehr und mehr erkennt. Und das werden wir uns später nochmal genauer anschauen, deswegen will ich jetzt weitergehen. Aber lass uns nochmal diesen ersten Punkt kurz betrachten. Also was sagt Petrus? Er sagt, ihr alle seid im Glauben und ihr alle habt einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen, der wachsen soll und der reich werden soll. Und wir sollen nicht einfach nur den Glauben haben, ihn abstellen, ins Bücherregal einstauben lassen und dann sind wir am Ende irgendwann im Himmel, sondern der Glaube ist dir gegeben, damit er aktiv ist, damit er lebt und damit er wirkt in deinem Leben. Und jetzt stellt sich dann vielleicht auch für den einen oder anderen von uns die Frage, wie soll ich denn das machen? Ich meine, niemals werde ich doch den Glauben haben können, den ein Petrus hatte oder den ein Paulus hatte oder den irgendjemand anderes in der Kirchengeschichte hatte. Wie nur, Petrus, sollen wir denn dahin kommen, dass wenn schwierige Umstände kommen, dass wenn wir Nöte erleiden, dass wenn wir Kämpfe haben mit jemandem, wie können wir denn bestehen? Wie können wir denn gegen die Sünde ankämpfen und so leben, wie Gott es von uns will? Und das ist, wo Petrus eben auch diesen Brief schreibt. Unvergängliche Erinnerungen in einer vergänglichen Welt. Petrus will unsere Gesinnung erneuern, will uns neu ausrichten, will uns zeigen, was Gott macht und was er auch damit im Sinn hat, dass das mit uns passiert. Und er ermutigt seine Leser nun in dem nächsten Abschnitt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben, obwohl wir Leid erfahren. Ja, und dass wir auch später noch sagt, dass wir unsere Berufung und dass wir unsere Erwählung festmachen. Dass wir Gewissheit haben können, dass wir in das ewige Reich eingehen und dass wir auf diesem Weg ihn näher kennenlernen. Und ich meine, gerade das ist doch die Verheißung überhaupt, oder? Dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Dass auch wenn diese Welt vergehen wird und ihr Verderben vergehen wird, dass seine Herrlichkeit und Tugend doch unsere Hoffnung sind und dass sie alles, was wir uns vorstellen können, übertreffen werden. Und wenn wir jetzt nochmal kurz aus diesen Versen kurz ein bisschen hochzoomen, uns nochmal die Struktur von diesem ersten Abschnitt anschauen, dann ist es auch sehr interessant zu sehen, dass Petrus hier in den Versen 3 und 4, die wir uns jetzt angucken wollen, sehr viel darüber verliert und darüber sagt, was Gott alles tut. Ja, Gott hat uns gegeben, Gott hat uns das geschenkt und ihr habt das von Gott empfangen. Und in Versen 5 bis 11, die wir uns das nächste Mal anschauen werden, sehen wir dann auch, was wir damit anstellen sollen. Aber nun lasst uns sehen, also nochmal wieder reinzoomen in die Verse 3 und 4, die zweite Sache, die Gott uns schenkt und was und die Erwartung, die damit verknüpft ist. Lebe in seinen Verheißungen. Also lasst uns zunächst den Vers 3 lesen. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Und auch das ist ein Vers, über den muss man erstmal noch mal eine Minute nachdenken. Ohne erstmal konkret jetzt genau zu sagen, wie das Leben eines Christen wirklich aussehen soll, gibt uns Petrus erstmal zu verstehen, was wir überhaupt haben, was Gott uns überhaupt gegeben hat. Und was es uns überhaupt ermöglicht, so zu leben, wie wir es dann später noch sehen werden. Und eine Sache, die wir uns jetzt hier anschauen müssen und die wir verstehen müssen, ist, dass es einer göttlichen Kraft bedarf, dass wir so leben können. Keiner von uns wird aus uns selber heraus es möglich schaffen, so zu leben, dass es Gott wohlgefällt. Und auch hier ist die Versuchung jetzt für einen Prediger sehr groß, in die theologische Breite zu gehen, uns alles daran anzuschauen. Aber lasst uns in der Kürze nur noch mal kurz betrachten und verstehen, dass das größte Wunder, dass Gott jemals getan hat, war nicht die Spaltung des Meeres mit Mose und war nicht eine der anderen Wunder, sondern das größte Wunder, was Gott tut, neben dem, dass er unsere Sünden vergeben hat in Christus und dass er Christus aus den Toten hat wieder aufstehen lassen, ist, dass er es vermag, Sünder umzukehren, das Herz von Sündern so zu verändern, dass sie wieder auf Gott schauen und dass sie nicht nur, weil sie müssen, Dinge tun, sondern weil sie wollen, Dinge tun. Und einige Bibelstellen, die ihr da vielleicht euch mit Notizen aufschreiben könnt, die das nochmal verdeutlichen, sind zum Beispiel Johannes 11, wo Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt. Und genau dieses Bild ist es, was wir auch so oft sehen, dass Gott unser Herz so verändert, die Toten aus den oder die Toten zum Leben erweckt. Römer 8 ist voll davon, wie wir im Heiligen Geist leben und wie der Geist es ist, der uns dazu befähigt, so zu leben, wie Gott es will. Und auch Epheser 2, ja, dass wir tot waren in unseren Sünden, aber Gott aber gnädig mit uns war und uns gerettet hat. Und diese göttliche Kraft ist es nun also, die in uns wirkt und die für uns wirkt und die zu uns wirkt. Und diese göttliche Kraft, die wir eben bekommen haben oder die uns zur Verfügung steht, ist nicht nur in der Lage, einiges in unserem Leben zu verändern oder ein Leben ein bisschen gottähnlicher zu machen oder euer Leben ein bisschen mehr gottesfürchtig zu machen, sondern was gibt uns seine göttliche Kraft? Alles, was zum Leben und zur Gottesfurcht dient. Und bei uns in der Familie versuchen wir immer auf Wörter aufzupassen, ja, welche Wörter wir benutzen. Ja, immer muss ich das machen, nie darf ich das und alles muss ich immer machen. Das sind ziemlich starke Wörter, wo man immer genau schauen muss, ob das wirklich so stimmt. Aber hier ist es in keinster Weise übertrieben. Gott hat uns alles gegeben. Also Gott ist nicht knauserig mit seinen Gaben und mit dem, was er uns zur Verfügung stellt. Gott gibt uns überschwänglich alles, was wir brauchen. In seiner Unterhaltung mit Nikodemus hat Jesus zum Beispiel mal gesagt, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß, sondern er gibt den Geist überschwänglich und er hat uns alles zukommen lassen. Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass jede Situation, in der du verleitet bist zu sündigen, in der du verleitet bist, dich von Gott abzuwenden, in der du verleitet bist, nicht auf ihn zu vertrauen, gibt Gott eine biblische Lösung. Eine Lösung, die ihn verherrlicht und eine Lösung, die dazu führt, dass wir gottesfürchtig leben können. Er stellt uns diese göttliche Kraft zur Verfügung. Und egal mit welcher Sünde und mit welcher Last du dich rumschlägst oder die dich bedrückt, Gottes Kraft vermag alles, was dich bedrückt, zu lösen und auf dem Weg der Gottesfurcht zu führen. Okay, also Gott stellt uns alles durch seine Kraft zur Verfügung. Alles, was wir uns je vorstellen könnten, was wir brauchen könnten, haben wir durch seine göttliche Kraft. Aber wie kommen wir da ran? Ich meine, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt es ja wie, okay, dann hab ich nie Probleme und dann bin ich immer sündfrei. Aber ich kenne es aus meinem Leben und ich bin mir ziemlich sicher, auch in eurem Leben ist das nicht der Fall. Also gibt es dort eine gewisse Kluft oder eine gewisse Brücke, die es noch zu überwinden gilt. Wie kommen wir denn an diese göttliche Kraft heran? Wie können wir uns denn dieser göttlichen Kraft bedienen? Stellt euch vor, wie in einem Auto. Ja? Ein Auto hat einen Motor, richtig? Und dieser Motor ist die Kraft, die das Auto braucht, um voranzukommen. Aber wenn ich jetzt einen Motor oder ein Auto habe, eine Karosserie und einfach nur den Motor einsetze, dann bringt es das Auto noch nicht voran. Ich brauche also eine Verbindung von dem Motor zum Auto, zu den Reifen, um das Auto überhaupt in Bewegung zu bringen. Ja, ich brauche diese Antriebswelle, also einfach eine Stange vom Motor zu den Reifen, dass das Auto in Bewegung bringt, damit die Kraft, die der Motor gibt, auch in das Auto übertragen werden kann und das Auto dann auch tatsächlich fährt und vorankommt. Also was in diesem Bild ist jetzt diese Stange? Was ist diese Stange, die die Kraft von Gott überträgt in unser Leben? Wie kommen wir an dieses Geschenk heran? Und das steht in den nächsten drei Worten, also da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch was? Was ist das, wohin wir zu dieser Kraft kommen? Schon in den Text, da heißt es, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch die Erkenntnis. Und ich habe vorhin schon angedroht, dieses Wort ist wichtig in diesem Brief und auch wichtig in unserem Leben. Und was ist diese Erkenntnis dessen, der uns beruft? Erkenntnis ist mehr als ein bloßes Wissen von Fakten, ein bloßes Verstehen und einfach auswendig lernen über Dinge, die Gott betreffen. Es ist ein Vertrautsein und ein intimes Vertrautsein mit Gott, unserem Vater. Und was genau ist damit gemeint? Also, wie können wir Gott kennenlernen? Gott können wir kennenlernen in verschiedenen Facetten. Einerseits sagt Paulus zum Beispiel im Römerbrief, dass wir durch die Schöpfung verstehen können, dass es einen Gott gibt. Und wir können Gott und seine Kraft und seine Macht zum Beispiel auch in der Schöpfung sehen. Aber ist das die Hauptquelle? Ist das unser Hauptbezug, wie wir Gott kennenlernen? Nein. Petrus sagt später auch noch, und die Schriften bezeugen das sehr oft, dass die Hauptquelle unserer Erkenntnis Gottes die Schrift selbst ist. In der Schrift haben wir viele Berichte, in denen wir entweder direkt oder indirekt Dinge über Gott verstehen können und verstehen sollen und darüber auch diese Person Gott näher kennenlernen sollen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine Biografie lest, ja, dann lest ihr das und dann lernt ihr die Person so ein bisschen kennen und ihr versteht auch irgendwann, was diese Person mag und nicht mag und was sie gefällt und nicht gefällt. Und so ist es auch mit der Schrift. Wir lernen zum Beispiel einige konkrete Sachen, wo Johannes zum Beispiel sagt, Gott ist Liebe. Das ist etwas Direktes, was wir über Gott gesagt bekommen und worauf wir bauen können. Manchmal ist es aber auch indirekt. Erinnert euch zum Beispiel an die Geschichte aus 1. Chronik 13, wo die Lade, die Bundeslade, auf einen neuen Wagen gehievt wurde und sie sollte nach Jerusalem gebracht werden. Und dann fuhr dieser Wagen also dahin mit Usa und Achjo, die den Wagen lenken. Und David tanzte vor diesen Wagen. Und dann aber rissen die Rinder aus und die Bundeslade drohte umzukippen. Und Usa wollte noch die Bundeslade retten, ja, wollte also, dass sie nicht kaputt geht, richtet seine Hand aus, fest diese Bundeslade an und boom, Gott tötet ihn. Und dann fragen wir uns doch, warum macht er das? Er wollte doch eigentlich diese Bundeslade retten. Und so verstehen wir auch und können Gott auch darin kennenlernen, dass es Gott wichtig ist, dass wir die Dinge so tun, wie er es sagt. Dass es ihm wichtig ist, dass wir uns genau an sein Wort halten. Denn Gott hat nicht gesagt, wenn ihr die Bundeslade bewegt, dann packt sie auf einen Wagen. Sondern Gott hat gesagt, wenn ihr die Bundeslade bewegt, dann nehmt ihr euch 4 Leviten und ihr führt die Stangen durch die Ösen und ihr tragt die Bundeslade zu Fuß. Und das war nur ein Beispiel, aber in so vielen Begebenheiten im Alten Testament, aber auch in den Evangelien und in den Schriften des Neuen Testamentes, können wir Gott kennenlernen. Können wir sehen und verstehen, wer Gott wirklich ist und so zu leben wie er. Meine Lieben, das ist auch, womit wir ewiglich beschäftigt sein werden. Damit werden wir nie aufhören. Das ist aber das ewige Leben, sagt es in Johannes 17,3. Also das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, wie es vorhin aus dem EWTC so schön hieß, ja, dass wir werden nie aufhören, Gott zu erkennen und ihn zu bestaunen. Aber zurück zu 2. Petrus. Auch hier in 2. Petrus haben wir auch schon gesehen, oder? Ein Aspekt von dem, wie Gott ist. Ja, dass er uns alles zur Verfügung stellt. Hier können wir also schon sehen und verstehen über Gott, dass er ein Geber der geistlichen Gaben ist und die nicht knauserig zurückhält, sondern sie freigebig dahin gibt. Und diese Erkenntnis ist auch wichtig für einen anderen Aspekt, der vor allen Dingen im Kontext dieses Briefes ist. Also nicht nur, dass wir Gott kennenlernen und ihn bestaunen und ihn anbeten können, aber Erkenntnis ist auch wichtig, um gegen Irrlehrer zum Beispiel und standhaft zu sein. Denn dieser Brief ist vornehmlich geschrieben, um gegen diese Irrlehrer zu schreiben, zu warnen und auszurüsten. Und wir müssen auch trainiert werden. Wir müssen Gott gut kennen, dass wenn jemand anders kommt und sagt, Gott ist so und so, dass wir das richtig einordnen können und dass wir das auch richtig kritisieren können. Bist du zum Beispiel in der Lage, einem Zeugen Jehovas zu erklären und aus der Schrift zu zeigen, dass Jesus Christus Gott ist? Bist du in der Lage, einem Atheisten zu zeigen, aus den Beweisen aus der Schrift selbst heraus, dass die Auferstehung Christi historisch ist und dass sie gut gegründet ist? Bist du in der Lage, einem Muslim zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er tatsächlich am Kreuz gestorben ist? Oder bist du auch in der Lage, einem Katholiken zu zeigen, dass Jesus allein genügt und wir nichts anderes brauchen und nur auf seiner Rettung stehen? Oder bist du soweit auch schon in der Erkenntnis gewachsen, dass du deinem Arbeitskollegen das Evangelium klar und deutlich zeigen kannst und erklären kannst? Oder bist du in der Lage, auch deinem geistlichen Bruder oder deiner geistlichen Schwester Rat zu geben und auch in Schwierigkeiten mit biblischen oder mit der Erkenntnis Gottes zu helfen? Und diese Bibellesepläne, von denen wir vorhin in den Ansagen geredet haben, die sind nicht dafür da, um eure Zeit zu füllen, ja, um euch irgendwie eure Minuten noch mit was anderem zu verbringen, sondern wir wollen alle zusammen wachsen und wir wollen Christus kennenlernen. und Gott kennenlernen und zusammen auch als Gemeinde standhaft sein und als Gemeinde in der Lage sein, in dieser Erkenntnis zu wachsen. Und nicht nur Petrus war das wichtig, dass wir in dieser Gemeinde wachsen. Schlag mal bitte mit mir auf Kolosser 1, wo auch Paulus selbst zeigt, wie wichtig diese Erkenntnis ist. Und in Kolosser 1 betet Paulus. Und Paulus betet und schaut mal und achtet mal darauf, wenn ich das vorlese, die Verse 9 bis 12, wofür genau er bittet. In Kolosser 1, 9 bis 12 heißt es: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringt in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ja, Paulus und Petrus, beiden, war es so wichtig, dass die Gemeinde und dass jeder einzelne Christ in dieser Erkenntnis wächst, dass wir Kraft haben. Und wie oft bitten wir für Erkenntnis, wenn wir zu Gott beten? Wie oft betest du für Erkenntnis für deinen Nächsten, wenn du für ihn betest? Streben wir danach, in dieser Erkenntnis zu wachsen? Und heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten wie nie zuvor, darin zu wachsen. Wir haben die Bibel. Wir haben diese Bibel in verschiedenen Übersetzungen und in jeder Übersetzung auch noch in verschiedenen Versionen. Wir haben Predigten, die wir hier sonntags hören. Diese Predigten sind auch online. Wir haben Bücher, wir haben das EWTC, wir haben Podcasts, wir haben Hörbücher, wir haben Seminare und. Und auch hier ist es vielleicht manchmal schwierig, auch zu filtern und sich zu konzentrieren, womit wir uns genau beschäftigen sollen. Aber wir haben heutzutage keine Entschuldigung mehr, nicht in der Erkenntnis Gottes wachsen zu können. Und das sollen wir tun. Das ist eins der primären Ziele Gottes für uns und für dich, dass du in der Erkenntnis Gottes wächst. Wissen wir, was sein Wille ist? Wissen wir, was ihm wohlgefällt? Und wissen wir, was ihm nicht wohlgefällt? Ja, und durch Bibelkenntnis, ja, durch eine ausgeprägte Theologie, können wir auch standhaft bleiben. Ja, Psalm 1 zum Beispiel, der erste Psalm, der geschrieben wird. Ich lese das kurz vor. Da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, ja, der in der Erkenntnis wächst. Was ist er? Der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Ja? Das ist genau diese Verbindung, in diesem Erkenntnis zu wachsen und so auch zu leben, wie es Gott gefällt. Also zurück zu 2. Petrus. Wenn ich also weiß, wenn ich die Schrift kenne und wenn ich weiß, dass Gott mich niemals über mein Vermögen hinaus versuchen wird, dann werde ich auch die Kraft haben, standhaft zu sein, wenn diese Versuchung kommt oder ich in dieser Versuchung bin. Und wenn ich auch weiß, dass Gott ein fürsorgender Vater ist und ein fürsorglicher Gott ist, dann gibt mir das auch Mut, in schweren Lagen nicht die Hoffnung zu verlieren, sondern voranzugehen. Und wenn du gerade in Angst lebst und wenn du gerade keinen Ausweg siehst und Nöte erleidest, dann ist, was Gott dir heute Morgen sagt, komm hierhin. Wachse in Erkenntnis. Denn zu wissen, wer Gott ist, hilft uns in schwierigen Zeiten. Zu wissen, wer Gott ist, hilft uns in schwierigen Zeiten. Und wenn wir in dieser Erkenntnis dann wachsen, dann erkennen wir auch das, was Petrus als nächstes sagt. Ja, dass er hat uns geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und jetzt wird es spannend. Erinnert euch nochmal an den ersten Petrusbrief an die Reihe. Was haben wir dort vor allen Dingen gelernt? Dort haben wir gelernt, Leid kommt vor der Herrlichkeit. Gott beruft uns in ein Leben von Schwierigkeiten. Ja, Gott beruft uns nicht in ein Leben von Geld und von Gesundheit und von alles wird gut, sondern Gottes Plan auch für unser Leben und für unsere Heiligung und für unser Vorankommen im Glauben sind auch Schwierigkeiten, ist auch Leid. Und dazu hat Gott auch dich und mich berufen zu schwierigen Zeiten. Und er hat unsere Geschwister in der Ukraine zu schwierigen Zeiten berufen, in Russland, in kommunistischen Ländern, auch in muslimischen Ländern, wo die Verfolgung sehr schwer ist und sehr doll drückt. Und jeder von uns hat auch persönliches Leid erlebt, erlebt es gerade oder wird es erleben. Doch gerade hierin liegt auch unser Mut, den wir hier erkennen können, dass Gott uns dahin beruft, durch seine Herrlichkeit und durch seine Tugend. Es ist kein Fauxpas von Gott, dass das passiert. Es ist kein Ausrutscher, sondern er hat uns alles geschenkt und damit ausgestattet, um dieser Berufung auch zu folgen. Aber hier kommen wir an einen kritischen Punkt. Denn allein das Wissen über Gott und wer Gott ist und Bibelverse auswendig zu können, das allein genügt nicht. Denn der Teufel selbst weiß viel mehr über Gott, als wir jemals auf dieser Erde wissen können. Und jetzt fragst du vielleicht, oder könnte man die Frage stellen, ist die Predigt bis hier dann jetzt wertlos gewesen? Ja, alles, was du jetzt gesagt hast, bringt ja gar keinen Unterschied, weil der Teufel weiß ja eh mehr als wir. Nein, es gibt noch einen Unterschied. Es gibt noch einen Unterschied, was dem Teufel fehlt und was in der Erkenntnis mit inbegriffen ist. Ein Beispiel dazu. Stell dir vor, du hast einen Koffer mit 10.000 Euro und du musst unbedingt schnell verreisen. Du kannst diesen Koffer nicht mitnehmen. Wem gibst du diesen Koffer, wenn du dieses Geld wiedersehen willst? Gehst du jetzt hier bei den Demonstrationen am 1. Mai zu irgendeinem Typen und drückst ihm den Koffer in die Hand und sagst, wir treffen uns hier in 2 Wochen wieder, sei da und fliegst weg. Dann hättest du, glaube ich, kein großes Vertrauen, dass du dieses Geld jemals wiedersehen würdest. Andererseits, wenn du zu einem Freund gehst, den du schon seit vielen, vielen Jahren kennst, den du vertraust und der schon lange an deiner Seite stand und du dem den Koffer geben wirst, ich denke, dann wirst du mit einem ruhigen Gewissen in den Reisen werden und wirst wissen, dass du in 2 Wochen diesen Koffer wiederbekommen wirst. Also die Frage ist nicht, wie viel kennst du und wie viel weißt du über Gott, aber weißt du genug über Gott, dass du ihm vertraust? Bist du schon lange genug mit Gott unterwegs gewesen, dass wenn du liest, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Das ist etwas, was der Teufel nicht kann. Der Teufel kann Gott niemals vertrauen. Er hasst Gott. Und er weiß zwar, dass dieser Vers drinsteht, aber er wird ihn nie sein eigen nehmen. Er wird ihm nie vertrauen. Aber was ist das hier, was in dem Beispiel hier von dem Psalm, was ist das, was David hier gibt? Ja, wenn dann. Wenn ich wandere durchs Tal, dann fürchte ich kein Unheil. Das ist eine Verheißung. Ein Versprechen, was Gott uns gibt. Ein Versprechen, nicht nur was Gott uns gibt, sondern was wir auch annehmen sollen und dem wir auch vertrauen sollen. Und gerade jetzt, also wenn Gott uns jetzt beruft, er gibt uns alles, was wir brauchen, er beruft uns auch in Schwierigkeiten und auch in diese Täler des Todesschattens, beruft er uns hinein, aber er lässt uns nicht dort allein, sondern er gibt uns Verheißung. Lasst uns Vers 4 angucken hier aus 2. Petrus 1. Da heißt es, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde der Welt ist, entflohen seid. Ja, wir alle waren im Verderben. Ihr wart im Verderben, ich war im Verderben. Und wir haben uns von diesen Begierden kontrollieren lassen. Und wir waren in dieser Welt und haben gemeint, dass die Sünden und die Lüste dieser Welt unsere Freude sein würden. Aber all das liegt hinter uns. All das ist nicht mehr Teil deiner Berufung als Christ. Und Gott war auch nicht sparsam mit dem, was er uns anvertraut hat. Als Christ haben wir also diese Berufung empfangen, weg von dem Verderben zu sein, der Berufung Gottes zu folgen. Und in dieser Berufung erhalten wir Verheißung. Und Gott hat wirklich in der ganzen Schrift so viele Verheißungen gegeben. Die erste Verheißung direkt nach dem Sündenfall, wo Gott sagt, dass er den Kopf der Schlange zertreten wird. Und bis zum vorletzten Vers in der Schrift, da heißt es, wo Jesus sagt, ja, ich komme bald, Amen. Bis dorthin, in der ganzen Spanne der Schrift, haben wir Verheißung über Verheißung über Verheißung, die wir wissen sollen, die wir können sollen, aber denen wir auch vertrauen sollen. Lass mich hier einige Beispiele geben, damit wir ein besseres Feeling vielleicht dafür bekommen. In Johannes 16,33 sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Einige von uns, wir erleben diese Bedrängnisse, wir erleben diese Schwierigkeiten. Aber Jesus will, dass wir wissen, dass der Sieg schon vorbei ist. Das ist schon alles erledigt. Und wir können darauf vertrauen und können auch in diesem Vertrauen dieser Bedrängnis entgegenstehen. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten und mein Auge ist über dir. Ja, vertrauen wir auf diese Verheißung, dass wir uns an die Schrift wenden, wenn wir ein Problem haben. Dass wir uns an die Schrift wenden, wenn wir Schwierigkeiten haben. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Das ist eine Verheißung für alle, die ermüdet sind, die schwach sind und die nicht mehr auf ihrem Weg vorankommen. Dass wir hierhin gehen und darauf vertrauen, dass der Herr unsere Kraft sein wird. Ein letztes Beispiel noch, Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Versuchen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Ja, das ist die Verheißung. Wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn die Versuchung kommt, das wird Ausharren bewirken. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Diese Verheißung habe ich mir zum Beispiel mal zu eigen gemacht, als wir eine Zeit hatten, wo unsere jüngste Tochter nachts die ganze Zeit geschrien hat oder regelmäßig aufgewacht ist. Ja, also immer 2 bis 3 Morgen, Primetime zum Schlafen, ist sie wach geworden und hat geschrien. Und in der Zeit hatte ich das Seelsorgeseminar gerade gemacht oder bei der Bibelschule. Und wir haben diesen Vers betrachtet und ich stand an diesem Bett nachts und dieses Kind schreit und dieser Vers kam mir in den Kopf. Und ich habe dann das angenommen und habe gesagt, Herr, ich weiß, das ist jetzt eine Versuchung für mich, zornig zu sein, eine Versuchung für mich, verärgert zu sein, dass meine Frau nicht aufgestanden ist, sondern dass ich jetzt hier stehe. Aber ich wusste, dass diese Herausforderung, diese Versuchung wird in mir etwas bewirken, was Gott wohlgefällt und was mich stärker machen wird. Und ich konnte diese Situation viel besser annehmen und auch Gott wohlgefällig lösen, ohne zornig zu sein, ohne zu schreien oder verärgert zu sein. Und deswegen nennt Petrus auch diese Verheißungen so unglaublich herrlich und kostbar. Und Gott schenkt sie uns. Und Gott will, dass wir uns an diese Verheißung klammern. Und dass wir dann dadurch auch dieses übernatürliche Leben, von dem ich vorhin gesprochen habe, leben können. Dass wir Freude haben können, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Dass wir zufrieden sein können, auch wenn wir nichts haben. Dass wir geduldig sein können, wenn alles um uns herum hektisch ist. Dass wir sanft und gütig sein können, auch wenn mit uns hart umgegangen wird. Dass wir treu sein können, auch wenn unser Vertrauen gebrochen wird. Und dass wir lieben können, auch wenn wir gehasst werden. Das sind Wunder. Das sind Wunder, die Gott durch uns und durch seine Verheißungen tut. Und deswegen sagt Petrus eben, dass seine Verheißungen so überaus groß und kostbar sind. Kennst du diese Verheißung? Bist du auf der Suche in der Schrift nach diesen Verheißungen? Dass wir sie in dem richtigen Moment parat haben. Es gibt Verheißungen, die sind allgemeiner, es gibt Verheißungen, die sind spezifischer. Aber wenn wir im Kampf sind, und Petrus schreibt auch hier in Voraussicht, dass wir uns vorbereiten sollen, dann lasst uns nach diesen Verheißungen Ausschau halten und uns diese Verheißung annehmen. Denn so, wie es auch in Vers 11 dann heißt, wird uns reichlich Eingang gewährt werden. Und auch das ist ja eine Verheißung, oder, die Gott uns gibt, dass wenn wir uns an ihn wenden im Glauben, dass wir einst mit ihm im Himmel sein werden. Und meine Kinder fragen dann manchmal, und wenn wir im Himmel sind, haben wir dann wirklich keine Krankheit mehr? Wirklich kein Schmerz, keine Auis, kein Tod? Sind die Straßen dann wirklich aus Gold? Und sind die Mauern wirklich aus Edelstein gemacht? Und meine Kinder, und ich bete dafür, dass sie an Gott zum Glauben kommen, dass sie auch diesen Verheißungen vertrauen werden. Aber ich vertraue diesen Verheißungen. Ich stehe auf diesen Verheißungen. Und nicht, weil ich irgendwie jetzt so denke oder mich so fühle, sondern weil Gott sich in meinem Leben bewährt hat durch diese Verheißung. Weil ich diese Verheißung angenommen habe und jeder von uns kann diese Verheißung annehmen und können so auch lebendig leben durch sein Wort und durch seine Herrlichkeit. Also vertraust du ihm, vertrauen wir ihm, dass sein Plan, der auch durch Leid führt, dass er ihn führt und dass er ihn lenkt. Also lasst uns ihn zum Schluss jetzt noch, der Predigt nochmal zusammen ein bisschen näher kennenlernen und eine Sache bestaunen, die Petrus hier in diesen ersten Versen ziemlich deutlich betont. Ich meine, es ist doch bezeichnend, oder, welche Worte Petrus hier gewählt hat, um uns zu zeigen, was Gott gemacht hat und wie er es macht. Was sagt Petrus, schaut nochmal in den Text, was sagt Petrus über den Glauben? Was sagt Petrus über alles, was uns, über das alles, was wir brauchen zu unserem Leben? Und was sagt Petrus über diese kostbaren Verheißungen? In der Schlachterversion sehe ich folgende Worte. Ich sehe empfangen, geschenkt und gegeben. Und in der Elberfelder ist es empfangen, geschenkt und geschenkt. Also was ist unser Ziel? Unser Ziel ist die Ewigkeit. Unser Gott vereint mit seinem Volk und sein Volk vereint mit ihm und dass wir in völliger Freude und Zufriedenheit bei ihm sein werden. Aber er gibt es uns. Er gibt es uns frei. Und wir brauchen den Glauben, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Und Gott schenkt uns diesen Glauben. Wir haben diesen Glauben empfangen. Und mussten wir in Vorleistung gehen, um diese Gerechtigkeit zu bekommen? Mussten wir uns irgendwas verdienen, uns irgendwie abrackern, damit wir gerecht vor Gott stehen können und dass wir eines Tages auch in seinen Himmel kommen können? Nein, wir haben diesen Glauben empfangen. Und jetzt haben wir zwar diesen Glauben und wir werden im Himmel bei ihm sein, aber das bedeutet auch, dass wir Schwierigkeiten in dieser Welt haben werden. Überlässt uns Gott einfach diesem Schicksal? Sag Gott einfach nur, hier, viel Spaß und schau, dass du hinkommst? Nein. Er hat uns alles, was wir brauchen, zu einem Leben, zur Gottesfurcht geschenkt. Und jetzt hat er uns zwar alles geschenkt, was wir brauchen, aber wir kommen da irgendwie noch nicht so richtig ran. Wir brauchen noch diese Verbindung. Und mussten wir dafür arbeiten? Mussten wir dafür uns abrackern? Nein. Er hat uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen, die wir brauchen, geschenkt. Er hat sie uns einfach gegeben. Und hier sehen wir auch schon, wie unglaublich gütig Gott ist und wie unglaublich gut er es auch mit jedem von uns meint. Er stellt uns alles zur Verfügung, was wir brauchen. Er gibt uns alles. Also, unser Ermutigung an uns, dass wir ihn kennenlernen und dass wir seine Verheißung kennenlernen. Und dass wir auch Verheißungen wie Römer 8, 32 glauben, wo es heißt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hält alles für uns bereit und für dich und mich. Und sind wir bereit zu investieren, unsere Zeit in diesem Wort hinzugeben, damit wir ihn näher kennenlernen und damit wir das Ziel unseres Glaubens erreichen? Lasst uns zusammen beten. Großer Herr und Gott, ich bin dir so dankbar dafür, Herr, dass wir diese Worte haben, dass wir diese Verse hier haben, die so unglaublich sind, die uns zeigen, wie gütig du bist und wie überschwänglich du bist und dass du nichts für dich zurückhältst, sondern dass du sogar deinen Sohn gegeben hast und damit auch in dieser Berufung, in der wir folgen sollen, deinem Sohn, uns auch alles gibst, was wir brauchen, um Gott wohlgefällig zu leben. Herr, du siehst auch unser Fleisch, was auch dagegen kämpft, Herr. Du siehst die Ablenkung in unserem Leben und ich bitte dich, Herr, dass du uns überführst und dass du uns die Kraft und die Freude schenkst, Herr, dass wir so leben, wie es dir gefällt. Und dass wir uns in dein Wort investieren, dass wir dein Wort kennenlernen und dass wir dich kennenlernen, dass wir dich bestaunen und dass, wenn wir in den Himmel kommen, wir nicht überrascht sind, wer uns da entgegensteht, sondern dass wir ein vertrautes Gegenüber haben, dem wir nun endlich von Angesicht zu Angesicht entgegenstehen dürfen. Herr, hilf uns auf diesem Weg, stärke uns auch in dieser kommenden Woche, Herr. Danke dafür, dass du alles für uns gibst. Im Namen deines Sohnes beten wir. Amen.